Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir sind immer noch am Teil B, Römisch 4, im Lukas-Evangelium. Das ist also Lukas 17, 11 bis 19, 27. Ich habe diesmal die ganze Spiegelstruktur, die wir da drin haben, nicht nochmals aufgezeichnet wie letztes Mal. Wir betrachten nämlich noch den Schlussteil davon. Und zwar lesen wir heute ab Kapitel 18, Vers 31. Zunächst mal bis Vers 43 und danach noch bis zum Schluss dieses Teiles 4. Darf ich bitten?
Er nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen: Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles erfüllt werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben ist. Denn er wird den Heiden ausgeliefert und verspottet und misshandelt und angespuckt werden. Und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Und sie verstanden nichts davon, und dieses Wort war ihnen zu geheimnisvoll, und sie begriffen das Gesagte nicht. Es geschah aber, als er sich Jericho näherte, da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Und als er die Menge vorüberziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. Da verkündeten sie ihm, dass Jesus, der Nazarener, vorübergehe. Und er rief und sprach: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und die vorangingen, geboten ihm, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Da blieb Jesus stehen und befahl, dass er zu ihm gebracht werde. Und als er herangekommen war, fragte er ihn und sprach: Was willst du, dass ich dir tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und das ganze Volk, das dies sah, lobte Gott.
Vielen Dank. Wir haben in diesem Teil das Gesamtthema Zurüstung für das Reich des Messias. Also in diesem Abschnitt werden unsere Blicke ganz besonders hingeführt auf diese zukünftige Zeit, wenn der Herr Jesus als König der Könige wiederkommen wird und sein Reich so aufrichten wird, wie es im Alten Testament angekündigt wurde, als Weltreich des Friedens und des Segens. Aber hier in diesem Abschnitt weist der Herr hin auf die Prophetie über den leidenden Messias. Und er sagt ausdrücklich, es muss in Erfüllung gehen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben in Verbindung mit seinen Leiden. 6 Dinge werden erwähnt in Vers 32. Er wird den Nationen überliefert, er wird verspottet, geschmäht, angespien, gegeißelt und schließlich getötet werden. Und Nummer 7, er wird auferstehen. Diese Prophetie, diese Sicht der Prophetie war im Judentum damals bekannt. Man wusste um die Prophezeiungen über den Messias, der leidet, und auch über den Messias, der herrschen würde. Das hat übrigens im Judentum dazu geführt, dass man die Theorie aufgestellt hat, schließlich es gäbe 2 verschiedene Messiasse. Der Maschiach ben David, der Sohn Davids, der so regieren würde wie König David. Und Maschiach ben Josef, der Messias, der so leiden würde wie Josef. Aber man findet in der rabbinischen Literatur also diese Auffassung von 2 Messiasen, aber man findet auch die Auffassung, dass der leidende Messias, zum Beispiel in Jesaja 53, derselbe ist, der auch herrschen würde. Also, dass es eine Person ist, die beides erfüllt, das war alles auch bekannt. Aber, und das war der Zeitgeist damals, das jüdische Volk litt unter dem Joch der Römer. Ich war in den 60er Jahren vor Christi Geburt, sind die Römer einmarschiert, haben die Macht übernommen in Israel, und so träumten viele davon: Wenn der Messias kommt, wird er uns von diesem schrecklichen Joch der Römer befreien. Und darum stand für sie die Prophetie über den herrschenden Messias im Vordergrund. Und das über den leidenden Messias nach Jesaja 53 und anderen Stellen, das hat man so in den Hintergrund gestellt. Aber jetzt sehen wir, der Herr Jesus sagt in Vers 31, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Dieses Wort siehe ist sehr wichtig. So spricht man nicht Deutsch. Wir schreiben nicht in Texten, siehe da, das ist ungewöhnlich für unseren deutschen Schreibstil. Aber fürs Hebräische ist das ein ganz typischer Ausdruck. Schon im Alten Testament immer wieder hine, hine. Und damit will der Heilige Geist die Aufmerksamkeit des Lesers, die ja immer da sein sollte beim Bibellesen, aber an dieser Stelle noch steigern. Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und dann erklärt er, dass die Prophetie über den leidenden Messias in Erfüllung gehen muss. Und Lukas beschreibt uns die Blindheit der Jünger. Und zwar mit drei Ausdrücken. Vers 34, sie verstanden nichts von diesen Dingen. Das könnte ja reichen. Aber er führt hinzu, dieses Wort war vor ihnen verborgen. Und drittens, und sie begriffen das Gesagte nicht. Also nicht, dass sie intellektuell nicht in der Lage gewesen wären, das eigentlich nachzuvollziehen, was diese Wörter bedeuten. Die sind ja nicht geheimnisvoll. Jeder kann es verstehen. Und trotzdem, sie waren so blind und eben, sie standen, kann man sagen, unter dem theologischen Zeitgeist von damals. Der Messias kommt, um uns von den Römern zu befreien. Und darum konnten sie es nicht begreifen. Es ist irgendwie für uns so unverständlich, wie das gehen soll. Aber wenn wir uns mal überlegen, das ist heute nicht anders. Eine Stelle, Hesekiel 36. Vers 24. Im Zusammenhang geht es darum, dass Gott das Volk Israel unter alle Nationen zerstreut hat. Und dann sagt er aber in Vers 24, lest du, Sascha, bitte.
Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen.
Also jedes Kind versteht, was dieser Satz sagt. Und trotzdem gibt es Christen, echte Christen, die sagen, das bedeutet nicht das, was hier steht. Und zwar wird behauptet, all das mit Israel, das ist vorbei, hat keine Bedeutung mehr. Israel habe den Messias damals verworfen und jetzt sei Israel auf die Seite gestellt. Die Kirche habe alles geerbt. Und es gibt keine zukünftige Wiederherstellung des jüdischen Volkes. Nun, Hesekiel 36 sagt, das jüdische Volk zerstreut unter allen Völkern, also nicht weggeführt nach Babylon, sondern zerstreut unter allen Völkern. Das wurde ja eine Realität, ganz speziell mit der Zerstreuung ab dem Jahr 70 nach Christus. Und da sagt Gott, er wird dieses Volk aus allen Völkern zurückführen und in ihr Land bringen. Und trotzdem? Nein, das steht nicht da. Das ist anders gemeint. Das bezieht sich nicht auf das, was jetzt passiert. Gut, das konnte man vielleicht noch vor 400-500 Jahren sagen. Nein, das bezieht sich nicht auf eine Rückkehr der Juden, das wird nie mehr so geschehen. Und das wurde auch so behauptet. Aber wir leben heute in einer Zeit, wo wir sehen, wie die Prophetie sich schon längst erfüllt hat, wie seit dem Ende des 19. Jahrhunderts Juden zurückkehren aus allen 5 Kontinenten und zwar zu Millionen den Staat wieder gegründet haben. Ja, also es hat sich erfüllt und trotzdem wird man Christen antreffen, die sagen, nein, das bedeutet nicht das. Wie ist das möglich? Man kann nur sagen, sie verstanden nichts von diesen Dingen. Dieses Wort war vor ihnen verborgen. Sie begriffen das Gesagte nicht. Das ist unglaublich, aber es ist so. Ja, da hinten gibt es eine Frage.
Könntest du in diesem Zusammenhang
So, in Römer 9 bis 11 behandelt ja der Apostel Paulus das Thema Israel. Und zwar im Zusammenhang damit, dass zu seiner Zeit, der Römerbrief wurde geschrieben im Jahr 57, dass die Masse des jüdischen Volkes den Messias Jesus abgelehnt hatte. Und dann wird hier in Römer 9 bis 11 die Frage gestellt, hat jetzt Gott sein Volk verworfen? Und gerade in diesen Kapiteln wird gesagt, niemals, auf keinen Fall. Aber du sagst jetzt Kapitel 9, Vers 6. Meinst du 9?
Ja, genau, 9
Vers
6. Vers? Ab Vers 6, genau.
Ja, genau. Da wird unterschieden zwischen einem Israel nach dem Fleisch und einem Israel nach der Verheißung. Liest du, Sascha?
Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre. Denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet.
Also, Israel wird in der Bibel zweifältig beschrieben. Einerseits eben als dieses Volk Gottes, irdische Volk Gottes, zu dem jeder gehört, der durch Geburt da hinein geboren ist. Und die Beschneidung bei den Jungs ist dann noch das äußere Siegel. Wir sehen, aus Ägypten hat Gott Israel befreit, ein Millionenvolk, aber dann wird klar in der Wüstenwanderung, dass viele davon waren gar nicht wirklich gläubig. Und manche waren sogar richtige Rebellen gegen Gottes Wort, wenn wir denken an die Rotte Korahs und so weiter. Und dann sehen wir aber ganz treue Leute wie Josua und Kaleb und so weiter. Und dies Thema zieht sich so durch das ganze Alte Testament hindurch. Einerseits ist Israel das irdische Volk Gottes. Dazu gehört man durch natürliche Geburt. Aber dann gibt es in Israel solche, die wirklich echt gläubig und bekehrt waren. Und gerade Römer 9 bis 11 zeigt, dass es zu allen Zeiten einen gläubigen Überrest gab. Und darum wird dann auch das Beispiel gebracht in Kapitel 11 mit Elia. Elia lebte in einer Zeit, in der der Abfall in Israel ganz besonders schlimm war. Und er war sogar der Überzeugung, er sei der Einzige, der noch treu ist. Und er sagt, ich bin allein übrig geblieben. Und dann die göttliche Antwort sagt, ich habe mir 7000 übrig gelassen, die dem Baal das Knie nicht beugen. Und dann leitet der Apostel Paulus daraus ab, in Kapitel 11, Vers 5, so besteht nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Auswahl der Gnade. Also damals bei Elia, sogar da, wo es ganz, ganz schlimm war mit dem Abfall, es gab immer einen Überrest. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, auch heute, nachdem der Messias von der Masse Israel verworfen worden war, gibt es immer noch einen Überrest. Das sind all die Juden, die glauben, dass Jesus der Messias ist. Und dann geht das eben noch weiter in Kapitel 11 im Römerbrief. Liest jemand bitte ab Vers 25.
Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden.
Danke. Also hier wird sogar verheißen, dass in der Zukunft ganz Israel gerettet werden wird. Aber, muss man sagen, in diesen gleichen drei Kapiteln hat der Apostel Paulus gesagt, dass in der Zukunft, auch wenn Israel so zahlreich wäre wie der Sand am Meer, nur ein Überrest wird errettet werden. Können wir das auch noch dazu lesen? Und zwar aus Kapitel Römer 9, Vers 27.
Jesaja aber ruft über Israel aus: Wenn die Zahl der Kinder Israels wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest gerettet werden.
Und jetzt steht aber doch in Römer 11, 25, 26, ganz Israel wird gerettet werden. Das erklärt sich so: In Sacharja 13, Vers 8 wird uns gesagt, dass in der Zukunft, in der großen Drangsalszeit, wird 2/3 der Bevölkerung von Israel umkommen im Krieg. Und 1/3 wird umkehren. Und Gott wird diesen anerkennen und sagen: Ihr seid mein Volk. Und dieser Drittel, der in der Zukunft umkehren wird, der wird eben dann ganz Israel ausmachen. So geht die Mathematik. Also der dritte Teil ist dann das Ganze. Darum kann Römer 11 sagen, ganz Israel wird gerettet werden, während Römer 9 sagt, nur ein Überrest wird gerettet werden. Aber worauf will ich hinaus? Es geht darum, dass dieser dritte Teil, der dann übrig bleiben wird, wird ganz Israel ausmachen und dann wird Israel ein Israel sein. Nicht mehr nur ein Israel nach dem Fleisch, sondern alle sind bekehrt und wiedergeboren. Und so wird also Gott das eben dann umsetzen, was wir in Römer 9, Vers 6 gelesen haben, dass eigentlich das wahre Israel, das sind die Israeliten, die auch bekehrt sind und nicht nur äußerlich einfach so als durch natürliche Geburt dazu gehören. Und das führt eben manche Christen dazu, dass sie Hesekiel 36, 24 lesen und sagen, das bedeutet nicht das, dass Gott die Juden sammelt, so wie das heute der Fall ist. Denn die meisten in Israel sind ja nicht mal religiös. Nur 20% sieht sich als orthodox. Jetzt muss man aber in Hesekiel 36 noch etwas dazu lesen. Und zwar liest du gerade, was danach folgt. In Vers 25.
Und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit, und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben.
Also, hier wird gesagt, zuerst wird Gott sein Volk sammeln aus allen Nationen. Und dann, wenn sie im Land sind, wird eine Reinigung stattfinden. Und das ist noch zukünftig. Aber diese Stelle macht gerade klar, Israel wird als Israel nach dem Fleisch ins Land zurückkehren. Im Unglauben. In den Versen davor sagt Gott in Vers 22, darum spricht zu dem Haus Israel, so spricht der Herr, Herr, nicht um euretwillen tue ich es, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, wohin ihr gekommen seid. Also Gott sagt, ich mache das nicht, weil ihr so treue Gläubige seid, sondern es geht um die Ehre meines Namens. Dass niemand sagen kann, Gott hat Israel aus Ägypten herausgeführt damals und am Schluss ist aus diesem Projekt Israel gar nichts geworden. Nein, darum führt er dieses jüdische Volk zurück, aber im Unglauben. Das heißt, wenn Israel heute eine gläubige Nation wäre, dann würde die Bibel nicht stimmen. Die mussten im Unglauben zurückkehren, zuerst ins Land kommen und dann im Land wird diese Reinigung stattfinden, nach Sacharja 13, Vers 8. 2/3 kommen um, aber 1/3 wird in der großen Not zur Umkehr kommen und den Messias Jesus als Retter und Erlöser erkennen. Und da wird Gott ihnen ein neues Herz geben. Und dann wird dieses zukünftige Israel, das aber aus einem Israel nach dem Fleische herauskommt, wird dieses Israel Gottes vollkommen umgesetzt werden. Aber eben das Problem ist, man kann das erklären und trotz der Erklärungen heißt es, nein, das bedeutet nicht das. Das bedeutet nicht das. Also wirklich so, wie wir das in Lukas 18 hatten, sie verstanden nichts von diesen Dingen, das Wort war ihnen verborgen, sie begriffen das Gesagte nicht. Ja.
Was vielleicht aber wichtig ist zu erwähnen, ist, dass Israel nie auf Gemeinde bezogen wird, oder? Im Neuen Testament, nie.
Wie meinst du, Israel wird nie auf die Gemeinde bezogen?
Das Wort Israel, das man im Neuen Testament findet, wird nie von Paulus für Gemeinde angewendet, oder?
Also, du sagst, das Wort Israel wird nie für die Gemeinde gebraucht und jemand sagt doch. Galater. Welche Stelle meinst du?
Galaterbrief.
Galaterbrief.
Die im Herzen beschnitten sind.
Ja, aber wo Gläubige der Gemeinde Israel genannt werden. Ja, ganz genau. Galater 6. Sascha, liest du uns vor.
Galater 6, Vers 16.
Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen und über das Israel Gottes.
Ja, das Israel Gottes, das sind die Gläubigen der Gemeinde, die aus Israel stammen. Das ist eben dieser Überrest nach Wahl der Gnade, von dem wir gerade eben in Römer 11 gelesen haben. Also auch heute, sagt Römer 9 bis 11, gibt es einen Überrest aus Israel. Und dieser Überrest aus Israel ist heute Teil der Gemeinde. Jetzt haben beide recht. Was du sagen wolltest, die Gemeinde als Ganzes wird im Neuen Testament nie Israel genannt. Aber der Teil der Gemeinde, der eben aus Israel stammt, wird nicht nur Israel genannt, sondern Israel Gottes, weil es alles wiedergeborene Israeliten sind. Ja, das ist die Antwort. Aber eben die Gemeinde als Ganzes wird nicht Israel genannt, weil die Gemeinde als Ganzes eben nicht das Volk Israel aus dem Alten Testament ersetzt. Die Gemeinde ist das himmlische Volk, Israel ist das irdische Volk, aber da wird unterschieden zwischen dem Israel nach dem Fleisch und dem Israel eben nach der Verheißung. Das sind die, die auch wirklich umkehren und wiedergeboren sind aus Israel. Ja?
Meine Frage ist, der Paulus hat ja den Galaterbrief geschrieben und hat die Teilung innerhalb von der Gemeinde noch gesehen. Und gleichzeitig sagt Paulus im Epheserbrief, dass weder Jude noch heidisch, sondern sie sind eins. Wieso macht er da wieder eine Differenz? Und im Epheserbrief betont er wieder einfach Gemeinde als Ganzes?
Also, deine Frage, kann ich das so zusammenfassen? Auf dem Livestream hört man deine Frage nicht. Wieso spricht der Apostel Paulus, der von der Einheit der Gemeinde spricht? Gläubige aus Juden und Heiden sind eine Einheit, nach Epheser 2, ein Leib. Warum macht er denn hier quasi eine Zweiteilung und spricht über das Israel Gottes? Ja, die ganze Zeit wird gesagt, dass die Gemeinde eben aus zwei Teilen besteht. Solche, die aus Israel sind und solche, die aus den Nationen sind. Gerade im Galaterbrief selber wird dann aber betont, in Galater 3, Vers 28, da ist nicht Jude noch Grieche. Da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Also wir betont, all diese Unterschiede in unserer Stellung vor Gott spielen keine Rolle. Ja? Aber in Römer 9 bis 11 betont Paulus, ich bin ein Israelit aus dem Stamm Benjamin. Ja, das hat er nicht vergessen. Und das erwähnt er auch, um zu zeigen, er ist zum Beispiel einer, der zu diesem Überrest aus Israel gehört, der in der heutigen Zeit der Überrest Israels ist, das Israel Gottes ausmacht. Aber dieses Israel Gottes ist eben verbunden mit all den Gläubigen aus den Heidenvölkern. Und das wird jetzt sehr, sehr praktisch. In Israel gibt es sehr viel Verwirrung in den Gemeinden. Was ist Israel? Was ist die Gemeinde? Und wie ist das Verhältnis Juden, Nichtjuden und so weiter? Es gibt so viel Chaos über diese Frage. Aber es gibt auch Gemeinden, die das klar sehen in Israel. Aber vielen Orten ist das wirklich ein riesiges Durcheinander. Und man nennt sich ja messianische Juden. Warum das? Früher sprach man immer von Judenchristen. Aber mit der Entstehung des Staates Israel ist die ganze Identitätsfrage neu aufgekommen. Bei Juden, die glauben, dass Jesus der Messias ist. Sind wir keine Juden mehr? Und viele der Mitjuden würden sagen, natürlich, ihr seid keine Juden mehr. Wer an Jesus glaubt als Messias, ist kein Jude mehr. Und das ist in Israel sogar eine ganz verbreitete Ansicht. Also, wenn ein Jude an Jesus glaubt, ist er kein Jude mehr. Nun, darum diese Identitätsfrage, ja, sind wir keine Juden mehr, was sind wir eigentlich? Und die Antwort ist die, sie sind richtige Juden, die an den Messias geglaubt haben, aber jetzt gehören sie zur Gemeinde. Aber ihr Judesein hat nicht aufgehört, genauso wenig wie ein ganz durchschnittlicher, normaler 0815 Schweizer. Der bleibt ein Schweizer, auch wenn er sich bekehrt hat. Obwohl Paulus sagt, er ist nicht Jude noch Grieche. Also all diese ethnische Unterscheidung spielt vor Gott keine Rolle mehr. Aber für das Leben hier auf Erden ist der Unterschied immer noch da. Und es hat eine Bedeutung, ob man einen Schweizer Pass hat, ja? Oder nicht. Oder einen israelischen Pass hat oder nicht. Das spielt eine Rolle, aber vor Gott nicht. Und darum, diese Unterscheidung, die ist immer da. Und nun, der Begriff messianische Juden hat zum Vorteil, dass man eben solchen Juden, die sagen würden, du bist gar kein richtiger Jude, du glaubst an Jesus. Doch, ich bin ein messianischer Jude. Das heißt, ein Jude, der an den Messias glaubt. Und ich habe nicht den Glauben meiner Vorväter verleugnet, sondern ich habe das gefunden, worauf meine Vorfahren so lange Zeit gewartet haben. Und ich habe den Messias gefunden. Und wie falsch die ganze Sache ist, erkennt man daran. Muss man fragen, die gleichen Leute, die sagen, das ist kein Jude mehr. Und was ist mit den Juden, die Atheisten sind? Klar, das ist ein Jude. Was? Das geht. Du kannst die Existenz Gottes leugnen und doch Jude sein. Das geht doch gar nicht. Doch. Ja, und was ist mit diesen jungen Leuten, die da in die Armee gegangen sind und dann hatten sie genug von Israel und dann gingen sie trampen nach Indien und interessieren sich für Hinduismus, machen Meditation oder gehen nach Thailand und machen buddhistische Meditation und sind das keine Juden? Doch. Ach so, man kann in den Buddhismus eintauchen, man ist immer noch Jude. Nur, wenn man an Jesus glaubt, den man belegen kann mit 300 erfüllten Prophezeiungen aus dem Alten Testament, dass er der Messias ist, dann ist man kein Jude mehr. Das offenbart, dass da etwas ganz, ganz Verdrehtes dahinter steckt. Ja?
Kann man das auch vielleicht noch untermauern mit dem Römer 2,28?
Ja, natürlich. Schlagen wir auf. Ja, liest du, Sascha, Römer 2, 28, 29.
Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott.
Danke. Und jetzt ganz wichtig. Also hier wird klar gemacht, dass gerade der messianische Jude, der ist ein richtiger Jude. Der ist wirklich im eigentlichen Sinn des Wortes Jude. Aber hier steht nicht, die Nichtjuden, die an den Messias glauben, sind jetzt richtige Juden. Sondern es steht nur von den Juden, die an den Messias glauben, dass die eigentlich Juden sind, denn das ist das Israel Gottes. Ganz wichtig, in Römer 1, 18 bis 2, 16 spricht der Apostel Paulus über die Heidenvölker dieser Welt. Und dann, ab Römer 2, Vers 17, sagt er, wenn du aber ein Jude genannt wirst und dich auf das Gesetz stützest und dich Gottes rühmst und so weiter, da spricht er zu Juden. Und wenn er zu Juden spricht, sagt er, und der ist der echte Jude, wirklich echte Jude, der eben an den Messias glaubt. Das ist der Punkt. Ja, aber jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, aber das war schon recht so. Es ging mir einfach darum, um dieses Phänomen, dass man Dinge nicht versteht und es hängt nicht zusammen mit zu wenig intellektueller Kapazität. Sondern Licht von Gott bekommen, das hängt mit ganz anderen Dingen zusammen. Der Jesus sagt zum Beispiel in Johannes 7, Vers 17, wenn jemand den Willen Gottes tun will, der wird von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich auch aus mir selber rede. Also die Bereitschaft, gehorsam zu sein, ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass Gott Licht gibt. Vielleicht noch ein Beispiel, das so frappant ist. 1. Korinther 14, das ist ja auch so ein umstrittenes Thema in der Christenheit und auch unter den Evangelikalen, die sich zur Bibel bekennen, gilt wirklich ein Schweigegebot für die Frau in der Gemeinde oder nicht? Wenn wir lesen, 1. Korinther 14, 34.
Eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt.
Hier wird dann gesagt, ja, aber ja, steht schon, die Frauen sollen schweigen in den Gemeinden. Aber was heißt schon schweigen? Ja, wird gefragt. Also eigentlich wäre es ja klar, so vom Sprachlichen her, was Schweigen heißt. Das war Schweigen. Aber dann wird sogar noch erklärt, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden. Also Schweigen wird hier noch definiert. Das bedeutet nicht reden. Und dann wird gesagt in Vers 35, wenn sie etwas lernen wollen durch Fragen, dann sollen sie die Fragen zu Hause stellen. Also nicht in der Öffentlichkeit der Gemeindezusammenkunft. Denn es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden. Wird ganz klar gesagt, in der Gemeinde, nicht einfach überall. In der Gemeinde. Und dann wird gefragt, oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gelangt? Wenn jemand sich dünkt, ein Prophet zu sein, oder geistlich, also einer, der durch den Heiligen Geist geleitet wird, so erkenne er, was ich euch schreibe, dass es Gebote des Herrn sind. Also hier wird gesagt, wenn jemand geistlich ist, also durch den Heiligen Geist geleitet, dann erkennt er, dass das Gebote Gottes sind, die hier stehen. Und was machen wir jetzt, wenn jemand sagt, nee, ich sehe das überhaupt nicht so, das muss man ganz anders verstehen und das bedeutet nicht das. Ja, der Apostel Paulus sagt, wenn jemand geistlich ist, dann erkennt er das. Und dann fügt er noch hinzu, wenn aber jemand unwissend ist, so sei er unwissend. Also, wenn einer da das Licht von Gott nicht bekommen will, dann soll er so bleiben, ohne Licht. Also ist genau, wie es hier steht, sie verstanden nichts von diesen Dingen, das Wort war ihnen verborgen, sie begriffen das Gesagte nicht. Und wir sehen also, im Leben der Jünger waren Dinge da, die sie hinderten. Aber wir sehen dann auch, wie schließlich all diese Dinge überwunden wurden. Und wenn wir in der Apostelgeschichte die Jünger anschauen, es sind wie andere Menschen. Also wirklich, da ist eine Wende geschehen, ganz, ganz grandios. Und das zeigt, das muss nicht so bleiben. Wenn einer sagt, ja, also bei mir wäre es jetzt wirklich so, aber das muss nicht so bleiben. Es gibt die Möglichkeit, und der Herr hat an den Jüngern gewirkt und hat sie geführt, und er war so geduldig in den Evangelien. Und es ist auch auffällig, manchmal haben die Jünger ganz eigenartige Dinge gesagt. Wirklich, wie ist das möglich? Und der Herr hat nicht immer etwas gesagt und sie korrigiert. Er hat nicht immer korrigiert. Er hat sie einfach reden lassen. Aber manchmal hat er Stellung genommen. Er wusste genau, wann muss man schweigen und wann muss man reden. Und so ist der Herr uns ein Vorbild. Wir müssen das auch immer wieder neu lernen, wann schweigen, wann etwas sagen. Aber schauen wir jetzt, wenn wir weitergehen in Lukas 18, der nächste Abschnitt ist die Heilung eines Blinden. Warum schreibt Lukas diesen Abschnitt gerade nach dem, was wir jetzt gesehen haben? Weil hier gerade gezeigt wird, wie ein Mensch, der blind ist, sehend werden kann durch den Herrn Jesus. Und da heißt es zuerst in Vers 35, es geschah aber, als er sich Jericho näherte, dass ein gewisser Blinder bettelnd am Weg saß. Jetzt lesen wir mal in Matthäus 20. In der Parallelstelle, Vers 29. Liest du, Sascha?
Und als sie von Jericho auszogen, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Und siehe, zwei Blinde saßen am Weg. Als sie hörten, dass Jesus vorüberziehe, riefen sie und sprachen: Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns.
Ja. Und dann auch in Markus ist es so, dass Markus 10,
kannst du dort noch lesen, Vers 46.
Und sie kommen nach Jericho. Und als er von Jericho auszog samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, saß ein Sohn des Timäus, Bartimäus, der Blinde, am Weg und bettelte. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener, war, begann er zu rufen und sprach.
Also merkt man, in Matthäus und in Markus steht, dass der Herr in Jericho war und dann ging er aus Jericho hinaus und dann trifft er den Blinden. Beziehungsweise die zwei Blinden. Matthäus betont nämlich, dass es zwei waren. Und das ist in Matthäus sehr wichtig. Immer wieder, da wo es zwei waren, erwähnt er die beiden. Weil nach jüdischem Gesetz, 5. Mose 19, Vers 15, vor Gericht ist ein Zeugnis glaubwürdig, wenn mindestens zwei Zeugen da sind. Und darum war es für Matthäus, der speziell für Juden schrieb, ganz wichtig, wenn zwei waren, zu betonen, es waren zwei. Und diese Zeugen sind da. Von diesem Ereignis. Zum Beispiel auch zwei besessene Gadarener im Matthäusevangelium. Er betont die zwei. Aber das ist jetzt nicht das Problem. Das Problem ist, in Matthäus und Markus steht, der Herr ging nach Jericho, kommt aus Jericho hinaus und dann trifft er den Blinden. Und in Lukas haben wir ganz klar gelesen, es geschah aber, als er sich Jericho näherte, dass ein gewisser Blinder bettelnd am Weg saß. Ja, bitte. Jetzt kommen die Atheisten und triumphieren. Seht ihr, die Bibel ist voll von solchen Fehlern. Und die Gläubigen lesen wahrscheinlich zu wenig genau die Bibel damit und merken gar nicht, wie das wimmelt von Widersprüchen. Und jetzt, was macht man?
Wir gehen hinauf. Also sie waren schon in der Ebene und gingen dann hinauf. Und dann sich wieder zurückgingen.
Oder? Ja gut, in Vers 31, du sagst, der Herr sagt, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Aber dann steht eben in Vers 35, das ist das Ziel der Reise. Er ist ja unterwegs, das Ziel ist Jerusalem, um dort zu leiden. Aber hier wird gesagt, er nähert sich Jericho und da sah er diesen Blinden am Weg. Und in Matthäus und Markus heißt es, er war in Jericho, ging heraus und sah den Blinden. Wie geht das? Das könnte man richtig mal zappeln lassen. Und man muss das jetzt so machen, wenn so ein Kritiker das einem bringt, dann muss man ihm sagen, so und jetzt bringst du mir mal die Lösung. Jetzt überleg dir mal, ich gebe dir 2 Tage Zeit und dann sagst du mir die Lösung. Und wenn du mir sie dann nicht sagst, dann sage ich sie dir. Und stellen wir uns vor, den Fall, nach 2 Tagen schreibt er eine E-Mail, das ist ein Widerspruch, das geht nicht, die Bibel ist falsch. So. Ich bin kein Picasso. Aber Jericho hat man ja ausgegraben. Und zwar einen großen, hohen Tell, 17 Meter, das ist das alttestamentliche Jericho, wo man auch die Mauern von Josua, die runtergefallen sind, gefunden hat. Aber zur Zeit des Herrn Jesus, vor 2000 Jahren, war Jericho viel größer als zur Zeit von Josua. Und man hat Ausgraben gemacht in Jericho und hat gefunden ein altes Jericho und etwas versetzt, nochmals ein Jericho mit Ruinen. Und dazwischen nichts. Also, es gab ein Jericho 1 und ein Jericho 2. Nun beschreiben Matthäus und Markus, dass der Herr eben nach Jericho 1 kam und er geht hinaus und nähert sich Jericho 2. Und da am Weg, jetzt muss ich noch den Weg einzeichnen, so, da am Weg sieht er den Bettler. Und so geht er also Jericho hinaus, sieht den Bettler, er sieht den Bettler und geht nachher nach Jericho hinein. Und dann geht man über das Wadi Kelt nach Jerusalem hinauf. Ja, das ist dann in Jericho 2, das Wadi Kelt. Ein tief eingeschnittenes, beeindruckendes Tal, und das ist der direkte Weg, wo auch die Römerstraße zu finden ist, bis heute teilweise erhalten. Das ist der Weg, der Leidensweg des Herrn hinauf nach Jerusalem. Und jetzt kann man natürlich die Sache noch weiterführen. Dann kann man einem Kritiker wirklich sagen, siehst du, du hast das nicht herausgefunden. Aber andere Christen, die haben das herausgefunden. Also das heißt, wenn du weitere solche Fragen und Schwierigkeiten hast, bist nicht du die richtige Ansprechperson. Sondern frag doch solche Christen, die solche Dinge sich erarbeitet haben über Jahre hinweg. Wo sind die Lösungen? Und zum Beispiel, jetzt nicht zu dieser Frage unbedingt, bin mir gar nicht sicher, aber Gleason Archer. Er ist ein sehr gelehrter Mann in Amerika gewesen, hat zu allen möglichen Themen etwas geschrieben. Und einmal hat mir ein Professor gesagt, ja, der Gleason Archer, der schreibt über zu viele Themen. Aber er war einfach in vielen Themen sehr versiert und hat ein Buch geschrieben, Encyclopedia of Bible Difficulties. Und dann auf Deutsch übersetzt, bei CLV erschienen, schwer zu verstehen. Und hat eine ganze Sammlung gemacht von Lösungen bei schwierigen Fragen. Ich will nicht sagen, dass alle Lösungen optimal sind. Es gibt zum Teil viel bessere Lösungen. Aber er hat ganz, ganz viele fantastische Lösungen präsentiert. Und darum lohnt sich, dieses Buch beizuziehen. Man kann das bei clv.de sogar als Gratis-Download runterholen. Das ist bei CLV so. Alle Bücher, die Sie verkaufen, lassen Sie auf Ihrer Homepage auch gratis downloaden. Ja, das ist ein schönes Beispiel. Die sagen sich übrigens, wenn man in eine Buchhandlung geht, möchte man das Buch auch in die Hand nehmen und reinschauen. Und darum bieten wir das, die Bücher an. Die Leute sollen es anschauen. Und wenn man ein Buch will, etwas, was man in die Hand nehmen kann, das ist etwas ganz anderes als ein PDF. Ja, also gehen wir weiter. Der Herr zieht da durch, die Volksmenge ist da unterwegs und jetzt sehen wir, der Blinde ist geistlich sehender als die Sehenden. Wer ist der Herr für die Volksmenge? Ja, Vers 37, Sie sagen, Jesus von Nazareth kommt. Also ein Jesus von dieser verachteten Stadt Nazareth. Nazareth war wirklich ein verachtetes Nest. Und zwar, Nazareth kommt im Alten Testament nirgends vor. Zur Zeit Jesu gab es so arme Leute in Nazareth, dass sie in Höhlen wohnten. Höhlenbewohner in Nazareth. Und wir wissen vielleicht aus Johannes 1, ein Nathanael sagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Das war so seine Reaktion, wenn jemand von Nazareth kommt. Aber die Leute sehen Jesus von Nazareth und er schreit und ruft und nennt den Herrn.
Ja, Messias, Sohn Davids.
Ja, Jesus, Sohn Davids, Ben David. Yeshua Ben David schreit er und die Leute wollen ihn zum Schweigen bringen. Und dann schreit er einfach noch mehr. Ben David! Also er weiß, das ist der Messias. Und die Leute realisieren das nicht. Und da ist noch ein Problem. Also ist das nicht ein eigensinniger Mann? Die Menschen ermahnen ihn. Und man muss denken, das sind Leute aus dem Volk Israel. Aus dem Volk Gottes. Die sagen, er soll bitte schweigen. Und der Mann ist so dickköpfig, der lässt sich gar nichts sagen, der schreit noch lauter. Ja, das ist der Punkt. Wenn sie ihm eine biblische Ermahnung hätten geben können, dass es nicht richtig ist, den Messias als Hilfe anzurufen, dann hätte er auf sie hören müssen. Wenn jemand biblische Ermahnung gibt, ist es ganz wichtig, dass man hört auf Ermahnung. Aber wenn menschliche Meinungen gegeben wird, dann muss man von den Meinungen unabhängig sein. William MacDonald hat gesagt, dass er immer wieder sehr dafür gebetet hat, dass er sich nicht von den Meinungen seiner Freunde und Ängsten beeinflussen lässt. Das ist ja ein nicht korrigierbarer Mensch. Nein, er war schon korrigierbar durch das Wort Gottes. Aber er meinte, wenn eben, dass er nicht abhängig ist von ihrer Meinung. Und wenn er überzeugt ist, das ist der Weg des Herrn, dass er einfach den Weg geht. Der Apostel Paulus sagt in Galater 1, wenn ich noch Menschen gefiele, wäre ich Christi Knecht nicht. Also er hat sich auch nicht durch die Meinung der Menschen bestimmen lassen. Aber wichtig ist natürlich, dass man biblische Ermahnung nicht als Meinung abtut. Auf der anderen Seite eben auch Meinungen nicht als biblische Ermahnung taxiert. Das ist auch wieder eine Unterscheidungsfähigkeit ganz wichtig. Aber so schön, er weiß, dass das falsch ist. In Joel 3 lesen wir, wer irgendeinen Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Ja, und die sagen, er soll schweigen. Nein, die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Er schreit noch mehr und der Herr Jesus bleibt stehen. Und er ist nicht gerade beim Weg bei ihm, sondern er lässt den Blinden dann zu sich hinführen. Und nicht genau an der Stelle, wo er war, so. Und er lässt den Blinden zu ihm hinführen. Und dann stellt er zuerst die Frage, was willst du? Warum stellt er die Frage? Ist doch eh klar, was er will. Sehen! Aber das haben wir auch bei dem Gelähmten am Teich Bethesda, genau, Johannes 5. Der Herr sagt, und er ist jahrelang dort gewesen und hat es nie geschafft, dass er geheilt wurde. Der Herr sagt, möchtest du gesund werden? Ja, stell dir die Frage. Und ich habe das mal so deutlich erlebt. Ich hatte so das Gespräch gesucht mit etwas ausgeflippten Leuten und da habe ich mit einem Heroinsüchtigen gesprochen und der hat mir gesagt, ich möchte auch gar nicht frei werden. Ich finde es toll so. Ja, da kann man nicht helfen. Ein Süchtiger muss an den Punkt kommen, wo er wirklich zugibt, erstens, dass er süchtig ist. Gerade beim Alkohol ist es ein Problem, dass man meint, also das Problem hat man nicht. Einfach, man liebt das Wein, aber mehr nicht. Aber der muss noch tiefer kommen, bis er an den Punkt kommt, wo er sieht, ich bin voll im Dreck. Und dann muss man fragen, möchtest du wirklich frei werden? Und nur dann, und natürlich in Johannes 5, dieser Mann, der konnte diese Frage mit mehr als nur Ja beantworten. Auch dieser Blinde. Aber die Frage ist wirklich, möchtest du errettet werden? Und das ist auch eben eine Hilfe, dass Menschen sich nicht so schnell und oberflächlich bekehren und am Schluss gar nicht bekehrt sind. Sondern wirklich eben die Frage stellt, möchtest du von der Macht der Sünde befreit werden und ein Leben der Nachfolge hinter dem Herrn Jesus her, bist du bereit, auch einen Preis zu bezahlen? Und dann sieht man, ob Menschen wirklich bereit sind, sich echt zu bekehren. Und darum ist diese Frage sehr wichtig. Aber er beantwortet, Herr, dass ich wieder sehend werde. Und er wird geheilt, aber mehr als nur geheilt. Der Herr sagt, dein Glaube hat dich geheilt bzw. gerettet. Auf Griechisch benutzt man das gleiche Wort für heilen und retten. Und er wurde sogleich sehend. Ja, eine Frage bis dahin?
Ja, oder? Meine Frage ist, es heißt, dein Glaube hat dich gerettet. Was ist das für ein Glaube gewesen, dass er erkannte, dass jetzt vor ihm der Messias steht? Oder hat er geglaubt, dass der Messias ihn heilen kann? Auf was bezieht sich da?
Also, worauf bezieht sich der Glaube? Jesus ist der Messias oder Jesus kann mich heilen? Beides. Es war wirklich ein umfassender Glaube. Das ist der verheißene Erlöser und nur er kann helfen. Und so wurde mit diesen Zeichen nochmals, bevor der Herr nach Jerusalem hinaufgeht, um zu leiden, klargestellt, er ist der Messias. Können wir kurz dazu aufschlagen, Jesaja 35, Verse 4 und 5.
Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde.
Ja, und so weiter. Also hier wird beschrieben, wenn der Messias kommt, da werden die Augen der Blinden aufgehen, die Ohren der Tauben Lahme werden springen und so weiter. Der ganze Zusammenhang macht klar, hier geht es um das messianische Reich. Also um das tausendjährige Friedensreich. Aber der Herr Jesus hat alle diese Zeichen und noch mehr getan, als er das erste Mal kam. Warum? Eben, es war so schwierig zu verstehen. Der Messias kommt zweimal. Zuerst, um das Problem der Sünde zu lösen und dann, um zu regieren. Aber diese Zeichen tat er schon beim ersten Mal, um klarzumachen, er ist der, der einmal kommen wird, um zu herrschen und wird dann all diese Prophezeiungen hier erfüllen. Und zwar nach Jesaja 35 wird das dann so sein, im tausendjährigen Friedensreich wird es keine Kranke mehr geben. Alle Ärzte arbeitslos. Keine Krankheit mehr. Und auch der Tod wird nicht mehr normal sein. Nur noch im Ausnahmefall wird jemand sterben. Aber warum hat der Herr Jesus so viele Zeichen getan? Diese Zeichen und auch die Zeichen, die Apostel dann getan haben in der Apostelgeschichte, die werden genannt in Hebräer 6 die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters. Können wir das kurz aufschlagen? Hebräer 6, Vers 4, da geht es um Juden, die äußerlich erkannt haben, dass das Evangelium des Messias Jesus wahr ist, aber sie noch nicht bekehrt haben. Liest du, Sascha?
Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen.
Ja, also es geht jetzt weniger darum, diese schwierige Stelle zu erklären. Das kann man auf dem Livestream bei dem Hebräerbrief, sobald das soweit ist, die Erklärung dann finden. Aber es geht mir darum, die haben nicht nur das gute Wort Gottes geschmeckt, die haben nicht nur gemerkt, wie der Heilige Geist wirkt, das heißt teilhaftig Heiligen Geistes. Es steht übrigens im Griechischen nicht teilhaftig des Heiligen Geistes, sondern ohne Artikel, teilhaftig Heiligen Geistes. Das heißt, der Heilige Geist hat ihnen gewirkt und die Augen geöffnet, sie erleuchtet. Und dann heißt es weiter, und darum geht es mir. Sie haben geschmeckt das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters. So in der Elberfelder. Die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters. Alle diese Zeichen waren ein Vorgeschmack auf das, was im tausendjährigen Friedensreich kommen wird. Wenn Gott alle heilen wird. Aber ja, das war nur quasi ein Vorgeschmack auf das zukünftige Zeitalter hin. Der Ausdruck, das zukünftige Zeitalter, war schon bei den Rabbinern die Zeit, wenn der Messias regiert. Die Zeit jetzt nennt man in den rabbinischen Schriften dieses Zeitalter. Und das tausendjährige Friedensreich wird genannt das zukünftige Zeitalter. Und genauso im Neuen Testament. Der Apostel Paulus sagt in Epheser 1, 21, in diesem Zeitalter, in dem zukünftigen Zeitalter. Aber eben die Wunderwerke von damals, die nennt er Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters. Das waren quasi Zeichen, die vorwegnahmen, was dann einmal kommen wird. Aber das bedeutet, dass es für die jetzige Zeit nicht das Normale ist, dass man durch ein Wunder geheilt wird. Sonst wären es die Wunderwerke des jetzigen Zeitalters. Aber nicht in dem jetzigen Zeitalter, sondern im zukünftigen Zeitalter wird das normal sein. Aber weil es schon in diesem Zeitalter diese Wunder gab, durch den Herrn selbst, in den Evangelien, durch die Apostel und die durch sie zum Glauben gekommen sind, in der Apostelgeschichte, waren das die Wunderwerke, die auf das zukünftige Zeitalter hinwiesen. Und so eben auch hier diese Heilung des Blinden sollte nicht bedeuten, jetzt sollen wir für die nächsten 2000 Jahren alle Blinden werden sehend werden. Und darum haben wir auch hier in der Gemeinde Blinde. Aber das ist nicht, weil etwas falsch wäre mit dem Glauben. Nein, wir wissen, es kommt noch. Es kommt noch. Die Erlösung des Leibes ist zukünftig, sagt Römer 8. Die ist nicht schon geschehen. Aber das ist der Vorgeschmack darauf. Jetzt gehen wir weiter noch zu Kapitel 19. Liest du Verse 1 bis 5, Sascha?
Und er kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren.
Ja, noch weiter, bitte bis Vers 10.
Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.
Man muss die Bibel denkend lesen, also studieren. überlegen, sich Fragen stellen, aber nicht negativ hinterfragen. Eben, oh, das ist ein Fehler, damit Jericho. Nein, sondern fragen, was hat das zu bedeuten? Warum ist es so beschrieben? Jetzt wirklich lesen wir, er kommt nach Jericho hinein, 19 Vers 1, das ist eben Jericho 2. Da war Zachäus, oder wie man auf Hebräisch ausspricht, Zakkai. Zakkai heißt übrigens rein unschuldig. Das ist gerade der richtige Name. Für einen Menschen, der sich so schwer verschuldet hat gegenüber anderen. Und jetzt fällt auf, das ist ein steinreicher Mann. Und was hatten wir vorher? Einen Bettler. Der Blinde, ja? Ein blinder Bettler, ein ganz armer, der aber geistlich sehend war, ja? Und jetzt haben wir es zu tun mit einem, der sehend war, aber geistlich blind war, aber jetzt auch geheilt wird. Und wir hatten ganz kurz vorher in Kapitel 18, Vers 24 Folgendes: Als aber Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, dieser ganz reiche Oberste, sprach er, wie schwer werden die, die Vermögen haben, in das Reich Gottes eingehen. Es ist also fast nicht möglich, dass ein Reicher gerettet wird. Und jetzt wird uns gezeigt, und trotzdem ist es möglich. Und zwar ein ganz Reicher und sogar einer, der unrechtmäßig reich wurde. Und dann heißt es noch in Vers 25, denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr eingehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingehe. Die es hörten, sprachen aber, und wer kann dann errettet werden? Er aber sprach, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Es ist ein absolutes Wunder, dass dieser Zachäus eben gerettet wurde. Und er hatte aber den Wunsch, Jesus zu sehen. In Römer 3 lesen wir, dass kein Mensch da ist, der Gott sucht. Und wenn ein Mensch Gott sucht, ist es, weil Gott ihn zieht. Wir würden nie von uns aus auf die Idee kommen, Gott zu suchen. Aber Gott zieht bei allen Menschen. Aber eben, dass er diesen Wunsch hatte, Jesus zu sehen, das war bereits das Wirken Gottes an seinem Herzen. Und dann hatte der Mann ein Problem. Er war so klein. Also so ein ganz klassischer Jude, wie man sich das so vorstellt, typisch in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Da waren Juden noch nicht so groß wie diese jungen Israelis heute. Das ist eine neue Generation. Aber das waren oft so ein bisschen kleinere Leute. Ja, wie Ben-Gurion, ganz kleine Leute. Ja, und dieser Zachäus war ein solcher. Und er steigt auf einen Maulbeerfeigenbaum. Warum sagt die Heilige Schrift, dass es ein Maulbeerfeigenbaum war? Was ist daran so wichtig? Könnte man schreiben, einfach ein Baum. Aber wenn steht Maulbeerfeigenbaum, dann muss es einen Grund haben, warum Lukas das schreibt. Wir hatten schon mal gesehen, ein bisschen früher. Ja, sagst du gerade?
Was mit dem Versenken?
Ja. Also mit dem Maulbeerbaum in Kapitel 17, Vers 5. Das ist aber nicht das Gleiche. Maulbeerfeigenbaum und Maulbeerbaum ist nicht das Gleiche. Es ist zwar auf Deutsch ähnlich, auf Griechisch übrigens auch, aber Lukas macht genau die Unterscheidung. Das findet man auch nur im Lukas-Evangelium, dass er spricht von einem Maulbeerbaum und von einem Maulbeerfeigenbaum, aber beide waren medizinisch von Bedeutung. Vor 2000 Jahren. Und Lukas war ein Arzt. Und ihm ist dann wichtig. Das war ein Maulbeerbaum und das ist ein Maulbeerfeigenbaum. Warum? Was am Maulbeerbaum wichtig war, das haben wir damals gesehen, in Verbindung mit den Wurzeln, der da ausgerissen, entwurzelt werden sollte. Aber hier ist jetzt das Wichtige beim Maulbeerfeigenbaum, seine Äste. Das muss man wirklich mal gesehen haben. Die sind so komisch. Die gehen runter und wirklich bis auf den Boden. Also es ist ganz einfach, einen Maulbeerfeigenbaum zu besteigen. Das können auch ganz kleine Juden. Also beim Stamm, schwierig, aber der konnte einfach so einen Ast und mit den Seitenästen ganz einfach raufsteigen. Das ist schon mal ein Grund, warum der genannt wird. Übrigens, in Jericho gibt es auch heute noch einen ganz schön ausgewachsenen Maulbeerfeigenbaum. Immer wenn ich mit Gruppen nach Jericho gehe, dann ist das auch noch auf dem Programm. Diesen Baum muss man in Jericho sehen. Aber dann ist es so, auf Hebräisch, weiß jemand, wie der Maulbeerfeigenbaum heißt? Schikma. Es gibt auch eine Ortschaft in der Nähe vom Gazastreifen, die heißt Betschikma, Haus des Maulbeerfeigenbaums. Und Schikma kommt von einer Wurzel, Leschakem, das heißt erneuern, rehabilitieren. Und wirklich, dieser Baum ist ganz typisch, dass man so ein Stück abschneiden kann, wieder pflanzen und der kommt. Damit ist der Maulbeerfeigenbaum der symbolische Inbegriff für einen Neuanfang. Und genau das haben wir mit Zachäus. Und da sehen wir, wie der Herr interessiert ist an einzelnen Seelen. Er hat gesprochen zu Tausenden von Leuten aufs Mal, aber er ist auf einzelne Menschen zugegangen, wie Zachäus, wie die samaritanische Frau am Jakobsbrunnen und so weiter. Und der Herr steht dort still unter dem Baum und ruft: Zachäus, steige eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Dieses Muss ist das göttliche Muss. Der Jesus sagt, der Menschensohn muss erhöht werden, um eben die Erlösung zu schaffen. In Johannes 3. Und hier sagt er, ich muss in dein Haus kommen und dort mich aufhalten. Und dann sehen wir auch, die Meinung der Menschen ist negativ. Die finden das völlig daneben, was dieser Mann macht. Sie murren. Und sie murren damit auch über den Herrn, dass er zu diesem Mann nach Hause geht. Das ist auch wieder die Meinung der Menschen. Bei den Blinden haben sie gedacht, er soll schweigen. Und hier haben sie gedacht, aber der Messias soll sicher nicht nach Hause gehen zu einem solchen Mann. Aber der Herr sagt, ich muss. Das war ein göttliches Muss. Und Zachäus bekehrt sich aber so, dass auch Werke folgen. Er sagt, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Also verzichtet mal auf die Hälfte des Vermögens. Und dann hat er noch die Hälfte, also immer noch viel, aber er sagt, überall, wo ich falsche Anklage genommen habe, da werde ich vierfach erstatten, den Betrag. Die Tora, das Gesetz, sagt in 3. Mose 5, wenn jemand etwas veruntreut hat, dann muss er es zurückbezahlen, ein Schuldopfer geben und 20% darüber. Also wer 100 Schekel gestohlen hatte, musste 120 Schekel zurückgeben. Aber er sagt, ich gebe 400 Schekel. Also ganz, ganz eindrücklich. Das ist einfach aus seiner Überzeugung heraus, nicht weil das Wort Gottes das vorgeschrieben hätte. Und dann kann der Herr Jesus sagen, Vers 9, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Da er ja auch, da auch er ein Sohn Abrahams ist. Und Christoph, siehst du, da haben wir das Thema wieder. Israel nach dem Fleisch, das war Zachäus. Aber jetzt ist er ein erretteter Israelit. Und das ist etwas anderes. Er war ein Sohn Abrahams nach dem Fleisch, aber jetzt ein echter Israelit. Und dann diese allgemeine Belehrung, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Das klingt ganz ähnlich wie Matthäus 18, wo der Herr Jesus ein ganz kleines Kind auf die Arme nahm. Das heißt im Griechischen wirklich kleines Kind, nicht nur Kind, wie manchmal übersetzt ist, ein kleines Kind. Und dort sagt er den Jüngern, ihr müsst so werden wie diese kleinen Kinder. Denn das Reich Gottes gehört ihnen. Und dann sagt er dort, der Menschensohn ist gekommen, das Verlorene zu retten. Und dort bei den kleinen Kindern sagt er nicht zu suchen und zu retten, sondern nur zu retten. Aber da, bei einem verantwortlichen Menschen, sagt er, zu suchen und zu erretten. Und das ist ein Riesentrost für alle Mütter, die, und natürlich auch für die Väter, Mütter, die ein Kind verloren haben. Während der Schwangerschaft oder vielleicht gerade nach der Geburt. Aber sie dürfen wissen, es gibt ein Wiedersehen. Der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu retten. Aber da geht es um die kleinen Kinder. Solange sie noch nicht das verantwortliche Alter, das natürlich je nach Kind unterschiedlich ist, Gott weiß wann, noch nicht erreicht haben. Aber beim verantwortlichen Menschen, da muss der Menschensohn suchen, uns nachgehen. Und wir müssen uns finden lassen. Das ist der Punkt. Und nur dann können wir errettet werden. Ja, dann wollen wir hier jetzt stoppen für heute.